Wir hören auf den Textabschnitt aus Sprüche 8, die Verse 22 bis 36. Dieser Abschnitt liegt der Bibelarbeit von Norbert Rose zugrunde. Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Meere noch nicht waren, ward ich geboren. Als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen, ehe denn die Berge eingesenkt waren vor den Hügeln, ward ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete, war ich da. Als er den Kreis zog über den Fluten der Tiefe, als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten, seinen Befehl, als er die Grundfesten der Erde legte. Da war ich als sein Liebling bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. So hört nun auf mich, meine Söhne, wohl denen, die meine Wege einhalten. Hört die Mahnung und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Danke, Herr Jesus Christus, für diesen Tag, für dein Durchtragen durch Höhen und Tiefen. Wer mich findet, der findet das Leben. Ja, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch dich, so hast du es gesagt. Und wir möchten es auch mit Petrus bezeugen. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und so brauchen wir dich, Herr Jesus Christus, in jeder Beziehung. Vergib uns unsere Sünden auch an diesem Tag. Wir kommen zu dir und bitten um deine Vergebung und Reinigung. Danke für dein Wort. Lass es durch den Heiligen Geist in unser Leben hineinwirken und Veränderung schaffen. Segne und gebrauche jetzt Norbert Rose als deinen Zeugen. Amen.
Wenn Sie die Sprüche insgesamt ein wenig im Ohr haben, die letzten Monate, die wir über diese Kapitel gesprochen haben, dann haben Sie heute Abend gemerkt, dass hier etwas anderes jetzt vor uns steht. Dass wir nicht mehr über so allgemeine Fragen von Weisheit sprechen, dass es hier nicht um das geht, was man kurz zusammengefasst auch zusammennehmen könnte in diesem Lied. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Also gib Acht auf dich, was du alles so mit deinem Leben anfängst, dass du nicht auf Abwege gerätst, sondern hier geht es jetzt um einen ganz neuen und einzigartigen Abschnitt, nämlich hier geht es jetzt um echte Prophetie. Wir haben es in den Sprüchen mit einer ganz klaren Prophetie zu tun, mit einer Offenbarung zu tun über die Geheimnisse Jesu. Das nehme ich jetzt einfach einmal vorweg, damit Sie gleich die Spur finden und wir nicht lange drum herum reden müssen, worum geht es hier eigentlich. Es geht hier um zentrale Aussagen über die Person Jesu. Wir haben bisher gesehen, dass es in den Sprüchen vor allem um allgemeine Fragen der Weisheit ging. Menschliche Weisheit könnte man sagen, man könnte es auch einfach Klugheit nennen. Es gibt Menschen, die man als klug, als besonnen, als umsichtig, weitsichtig, vielleicht sogar gelegentlich als weise bezeichnen kann. Und es gibt von allem auch das Gegenteil, nämlich Menschen, die sehr wenig weise sind, kurzsichtig, unbedacht, unüberlegt, borniert oder was immer wir dazu sagen wollen. Das gibt es eben auch. Das, was man gemeinhin sehr sachlich mit dem Intelligenzquotienten eines Menschen bezeichnet. Ja, mehr oder weniger weise. Das war so ein Eindruck, dass wir hier ein wenig lernen sollten. Was ist überhaupt Weisheit? Woran kann man Weisheit erkennen? Wir wurden ermutigt und ermahnt, nach Weisheit zu suchen, zu lernen, was Weisheit ist. Es wurden uns Gestalten vorgestellt, die weise sind. Uns wurden Gestalten vorgestellt, die alles andere als weise sind. Und hier sehen wir nun der Weisheit gewissermaßen persönlich ins Gesicht. Hier haben wir sie in Person vor Augen. Was ist die Weisheit? In unserem Bibelwort geht es also nicht um den intellektuellen Zustand eines Menschen, sondern um die Weisheit an sich, um eine besondere Qualität von Intelligenz, von Wissen, von Erkenntnis, die höchste Form dessen, was man als Wissen bezeichnen kann, Erkenntnis, die höher ist als alle menschliche Erkenntnis, ein Wissen, das über alles hinausgeht, was wir erkennen können. Man hat das gelegentlich versucht zu beschreiben mit einer Art von Weltidee oder Weltformel, dass man, wenn man hier diese Umgebung sieht, diese Beschreibung von der Schöpfung, irgendwie dachte, das muss so eine Weltformel geben, in der man diese Schöpfung erklären kann, wie das Ganze funktioniert, wie das angefangen hat, wo sozusagen die Urzelle des Lebens und der Schöpfung ist. Das, was wir hier sehen, ist etwas völlig Neues, nämlich nicht eine Sache oder eine Qualität oder eine Eigenschaft, die Menschen haben können, auch kein Prinzip oder Weltformel, sondern es geht hier um eine Person. Eine Person, die sich selbst uns vorstellt. Und diese Person, das merken wir sehr deutlich in der Beschreibung, ist nicht ein Teil dieser Schöpfung. Gehört also nicht in diesen geschaffenen Bereich, zu dieser geschaffenen Welt, sondern ist selbst die Ursache der Schöpfung. Alles, was geschaffen ist, hat irgendwie damit zu tun, aber er selbst ist nicht ein Teil dieser Schöpfung. Und damit zerfällt dieser ganze Kosmos mit seinem Wesen, mit dieser Welt und, die Philosophen sagen, des Seins, in zwei Teile. Das ist für uns ganz wichtig zu sehen. Wir haben hier zwei Teile vor uns, nämlich auf der einen Seite, dass da die Schöpfung ist und jenseits der Schöpfung ist der Schöpfer. Und das eine geht nicht in das andere automatisch über. Die Schöpfung selbst und dahinter die Macht, aus dem diese gesamte Schöpfung geworden ist. Der Schöpfer ist nicht selbst ein Teil der Schöpfung, sondern bleibt immer hinter der Schöpfung verborgen. Ist die Macht, aus der diese gesamte Schöpfung geworden ist. Und damit ist ja klar, die Schöpfung kann nicht größer sein als der Schöpfer, sondern es ist umgekehrt. Der Schöpfer muss immer größer sein als die Schöpfung, als das, was er gemacht hat. Alles, was diese Welt ausmacht, kann man bezeichnen als eine Art Ausfluss eines Größeren. Der Schöpfer ist größer, gewaltiger, genialer als alles, was er geschaffen hat. Das ist anders als beim Menschen. Der Mensch kann schon mal Dinge erschaffen, die ihm plötzlich über den Kopf wachsen. Ja, die Geister, die ich rief, heißt es dann. Oder wir kennen das von der Atomkraft, da hat man was erfunden, hat was entdeckt und plötzlich merkt man, wir kriegen das Ganze nicht mehr in den Griff. Das ist so mit manchen Viren und Bakterien, die irgendwie aus dem Labor entweichen. Man kriegt es plötzlich nicht mehr in den Griff. Bei Menschen geschieht so etwas, dass plötzlich etwas, was wir entdeckt, erfunden haben oder gemeint haben, erfunden zu haben, nicht mehr uns im Griff ist, sondern uns über die eigene Kontrolle hinauswächst. Das ist bei dem Schöpfer anders. Der Schöpfer ist und bleibt immer größer als sein Geschöpf. Und das heißt, wir haben eine erste ganz wichtige Unterscheidung, nämlich zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen. Der Schöpfer ist größer, wir können sagen, der Schöpfer ist vermutlich um ein Vielfaches größer als seine gesamte Schöpfung. Und es gibt eine zweite wesentliche Unterscheidung, nämlich dass alle Schöpfung, alles was wir sehen, alles was da ist, physikalisch ist. Das heißt, wir können die gesamte Schöpfung aus Gegenständen beschreiben, wir selbst das, was wir nicht sehen können, die Luft zum Beispiel ist eine physikalische Größe, die Luft, obwohl sie so durchlässig ist, braucht Platz. Ja, CO2 wird in Tonnen gemessen, sogar in Milliarden von Tonnen, haben wir jetzt neuerdings ja gelernt, obwohl wir den Eindruck haben, das wiegt ja gar nichts. Doch, es hat ein Gewicht, es hat einen Raum, es braucht Platz. Alles, was geschaffen ist, braucht auch Platz. Auch Luft braucht Platz. Und alle Gegenstände, alle Geschöpfe, die da sind, braucht viel Raum, braucht viel Platz. Das heißt, alle Gegenstände sind gebunden an Raum und Zeit. Es gibt gar nichts in dieser Schöpfung, was nicht an Raum und oder Zeit gebunden wäre. Man kann das meiste messen, wiegen, sehen, fühlen, zumindest irgendwie nachweisen. Sie haben einen Anfang und ein Ende. Sie haben eine Ausdehnung. Sie brauchen Platz. Der Schöpfer dagegen ist jenseits von Raum und Zeit. Der Schöpfer steht hinter allem. Erstaunlicherweise können wir sagen, der Schöpfer selbst braucht keinen Raum und keine Zeit, denn er ist ewig. Er braucht keinen Platz. Er sucht den Platz unter uns, aber er braucht eigentlich keinen Platz. Er hat keine Ausdehnung, weil er kein Körper ist. Er ist keine Person in der Weise, wie wir ihn kennen. Keine Ausdehnung, kein Anfang, kein Ende, deswegen soll der Mensch sich auch kein Bildnis machen von ihm, vom Ewigen, denn das Ewige lässt sich nicht in einem Bild, in einem Gegenstand darstellen. Alles, was wir darstellen könnten, wäre wieder nur Schöpfung. Wir würden den Ewigen, den Schöpfer, nie in einem Gegenstand fassen oder beschreiben oder darstellen können, was meistens auch ziemlich albern aussieht. Wir kennen das ja auch aus dem Alten Testament, zum Beispiel dieses goldene Stierbild, was sich die Israeliten gemacht haben. Das war zwar schon etwas wertvoller als so die normalen kleinen Figürchen, die andere sich machen, aus Gold. Es hat auch einen gewissen Wert und trotzdem ist Gold nichts anderes als Geschöpf. Wir könnten sagen, Gold ist eine besondere Form von Erde. Mehr ist es ja nicht. Es ist einfach nur Erde. Teure Erde, aber eben nur Erde, mehr nicht. Oder wenn wir an Jesaja 44 denken, das ist eine Stelle, die ich schon manchmal zitiert habe, wo dieses Verlangen, sich einen Gott zu bilden, also ihn hineinzuholen in das Diesseitige, ihn darzustellen, sehr markant beschrieben wird. Jesaja 44 von Vers 12 an, da heißt es, der Schmied macht ein Messer in der Glut und formt es mit Hammerschlägen. Er arbeitet daran mit der ganzen Kraft seines Arms. Dabei wird er hungrig, sodass er nicht mehr kann und trinkt auch kein Wasser, sodass er matt wird. Der Zimmermann spannt die Schnur und zeichnet mit dem Stift. Er behaut das Holz und zirkelt es ab und macht es wie eines Mannes Gestalt, wie einen schönen Menschen. In einem Hause soll es thronen. Er haut Zedern ab und nimmt Kiefern und Eichen und wählt unter den Bäumen des Waldes. Er hatte Fichten gepflanzt und der Regen ließ sie wachsen. Das gibt den Leuten Brennholz, davon nimmt er und wärmt sich. Auch zündet er es an und backt Brot. Aber daraus macht er auch einen Gott und betet's an. Er macht einen Götzen daraus und kniet davor nieder. Die eine Hälfte verbrennt er im Feuer, auf ihr brät er Fleisch und isst den Braten und sättigt sich, wärmt sich auch und spricht, ah, ich bin warm geworden, ich spüre das Feuer. Aber die andere Hälfte macht er zum Gott, dass es sein Götze sei, vor dem er kniet und niederfällt und betet und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Und an der ganzen Formulierung, an der Beschreibung merken wir, wie absurd das ist, wie grotesk das ist, was der Mensch hier treibt, um diesen ewigen Gott hineinzuzwingen in eine bildhafte Gestalt, damit wir irgendetwas haben, an das man sich halten kann. Das mag sehr ehrenwert und gottesfürchtig aussehen, aber Jesaja macht sehr deutlich, dass solch ein Verhalten alles andere als weise und klug ist, sondern eher das Gegenteil. Alle Versuche, Gott in einem Gegenstand abzubilden, ihn so darzustellen, in einem Bild, sind immer eine Reduzierung, immer eine Verharmlosung, immer eine Verniedlichung, eine Verdinglichung Gottes. Und deswegen nehmen wir diese Mahnung sehr ernst. Du sollst dir kein Bildnis machen. Das können Sie in der Kunstgeschichte sehen. Alles, was die Kunst bis heute produziert hat, um das Ewige darzustellen, ist am Ende zu einer Farce geworden, zu einem albernen Bild, das nicht zur Anbetung führt, sondern zum Gegenteil, zur Verharmlosung, zur Verniedlichung dieses ewigen Gottes. Keine heiligen Gegenstände, keine Reliquien. Es gibt in einer Kirche auch keine heiligen Möbel. Das ist manchmal ganz wichtig zu sagen. Ich kann mich daran erinnern, und vielleicht ging es Ihnen ähnlich, dass wir als Kinder natürlich immer gerne mal auf der Kanzel stehen wollten. Einmal sehen, wie es da oben wohl ist und wie das von oben eben so aussieht. Das wurde nicht gerade mit dem Tode bestraft, aber man hatte das Gefühl, dass das ein hohes Verbrechen war. Auf keinen Fall auf die Kanzel. Wir haben es natürlich trotzdem gemacht, sobald wir unbeobachtet waren. Oder den sogenannten Altar anzufassen, da so herumzuspringen und einmal ein bisschen zu sehen, was da alles ist. Das ging gar nicht, das war verboten. Das Abendmahlsgeschirr war unantastbar für uns als Kinder. Da hatten wir das Gefühl, das darf man auf gar keinen Fall. Da passiert irgendwas, wenn man das berührt, wenn man da irgendetwas damit macht. Das mag einen gewissen Sinn haben, dass wir besondere Gegenstände auch besonders achten. Aber zugleich müssen wir immer sehen, es gibt keine heiligen Gegenstände in der Gemeinde Jesu, in der Kirche, in irgendwelchen Räumen, anders als im Alten Testament. Wenn etwas heilig ist in der Gemeinde, dann sind es Sie und ich. Und wenn wir nicht heilig sind, dann gibt es hier nichts Heiliges. Also der Tisch, der mag zwar auch das Gebilde hiervon, wunderschön, wunderschön, wie es da aussieht, ist nicht heilig, man darf das anfassen. Ich weiß nicht, ob die, die das gemacht haben, da glücklich drüber sind, wenn sie da dran herumtasten und versuchen, das mal genauer zu untersuchen. Aber wir haben keine heiligen Gegenstände in der Gemeinde Jesu. Das eine große Bekenntnis, das wir in der Bibel haben, lautet: Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also das Gegenteil von Gegenständen, im Geist und in der Wahrheit. Eine geniale Formulierung, weil es damit verbunden ist, Gott ist Geist. Gott hat keine Gestalt in der Weise, wie wir uns Gestalten oder Formen oder Bilder vorstellen. Er hat keine Ausdehnung, er hat keine physikalische Eigenschaft, ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Das ist etwas ganz Wesentliches. Wir werden das noch sehen, warum das so ist. Man könnte fast sagen, eigentlich ist Gott nirgends. Sonderbar. Gott ist nirgends, er ist in keinem Ding, er ist an keinem Ort. Wir könnten aber auch umgekehrt sagen, er ist in allem. Und er ist vor allem und über allem. Er ist prinzipiell überall gegenwärtig, er ist ewig, er durchdringt alles, er erfüllt alles, er ist größer als die gesamte Schöpfung, er umfasst alles und erfüllt alles aus. Überall können wir ihm begegnen. In der gesamten Schöpfung sehen wir seine Spuren, Paulus sagt, wenn wir sie denn sehen wollen, wenn wir sie wahrnehmen wollen. Aber er bleibt größer als die gesamte Schöpfung aus seiner Hand. Und wenn wir jetzt die Schöpfung einmal anschauen, dann sehen wir ja, soweit das mit unseren Mitteln möglich ist, dass auch diese Schöpfung unvorstellbar groß ist. Also wenn wir sagen, die Schöpfung ist kleiner als der Schöpfer und jetzt die Schöpfung ansehen und feststellen müssen, diese Schöpfung, von der wir reden, ist ja für uns unermesslich groß. Alles, was wir da sehen, ist unüberschaubar. Früher hat man gesagt, die Erde sei der Mittelpunkt der Welt. Dann kam die große Enttäuschung. Nicht die Erde ist der Mittelpunkt der Welt, sondern die Sonne ist der Mittelpunkt der Welt. Dafür mussten schon einige ihr Leben lassen. Nur für diese Erkenntnis, für diese Wende, die es da gegeben hat. Und dann fand man heraus, dass die Sonne wohl der Mittelpunkt unseres Sonnensystems ist, aber mitnichten der Mittelpunkt der Welt. Und dass unser Sonnensystem aus schätzungsweise etwa 150 Milliarden verschiedenen Sternen, Planeten, neben Felsen, Geröll, Staub und was da alles noch ist, besteht. 150 Milliarden von Sternen, Planeten und was es noch alles gibt, nur in unserem Sonnensystem. Wohlgemerkt, nur in unserem, in dem einen Sonnensystem, 150 Milliarden Himmelskörper in welcher Art und Größe auch immer. Dann hat man festgestellt, dass es neben unserem Sonnensystem noch etwa ein paar Milliarden, vielleicht sogar Billionen anderer Sonnensysteme gibt. Ist das nicht erschreckend, wie riesengroß dieser Kosmos ist und diese anderen Sonnensysteme zum Teil um ein Vielfaches größer als unseres? Und trotzdem gilt bei diesen Größenordnungen immer noch, der Schöpfer ist größer als alles, was er geschaffen hat. Er ist mächtiger, er ist herrlicher, er ist gewaltiger als alles, was wir nicht nur sehen können, sondern als alles, was es in diesem Kosmos, in dieser Welt gibt. Und er trägt das gesamte All mit seinem Wort. Da gibt es nichts anderes. Wenn wir nach einem anderen Prinzip suchen wollten, würden wir immer bei diesem Prinzip enden. Er trägt alles einzig und allein mit seinem Wort. Das bedeutet zugleich, unsere Erde ist im Vergleich zum Gesamten maximal ein Staubkörnchen in einer riesengroßen Wüste oder ein Staubkorn in einer riesengroßen Wolke, in einem Nebel, der unüberschaubar ist. Und auf diesem Staubkorn dieser Erde gibt es jetzt auch noch etwa 6 Milliarden Menschen, von denen Sie einer sind, die sich alle irgendwie besonders ernst nehmen, als seien sie der Mittelpunkt der Welt. Und dabei sind wir nur noch weniger als ein Staubkörnchen auf einem Staubkörnchen. So klein, so winzig. Oder andersrum gesagt, so riesengroß ist diese Schöpfung, in der wir leben. Und noch viel, viel, viel größer ist der Schöpfer, der alles gemacht hat. Alles durchdrungen von seinem Geist, der keine Grenzen kennt, der alles durchdringt, nicht an Raum und Zeit gebunden ist, überall gleichzeitig gegenwärtig ist, der alles erforscht und alles erfüllt, dem nichts verborgen ist, weil er nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Und dann lesen wir plötzlich über uns, über unser kleines Leben, im Vergleich zu diesem Schöpfer so sonderbare Dinge wie in Psalm 139, wo es heißt, Herr, du erforschest mich und kennest mich. Diesen Staubkorn auf einem Staubkorn in einer riesengroßen Wüste. Und da stehe ich nun völlig unbedeutend und verloren und lese, Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Und noch viel mehr, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege, denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Es gibt keine Grenze, keinen Raum und keine Zeit, an die er gebunden wäre. Positiv formuliert heißt es zugleich auch, wenn wir beten, müssen wir nicht laut rufen. Wir müssen nicht unsere Stimme erheben, so wie bei Elia, wo er zu den anderen Propheten und Priestern sagt, ihr müsst vielleicht lauter rufen, ihr müsst lauter beten, ihr müsst vielleicht ihn vom Schlaf aufwecken. Das ist hier ganz anders beschrieben. Wir müssen auch keine Hindernisse überwinden. Wir müssen nicht warten, bis er kommt. Wo immer wir sind, ist er schon da. Jesus sagt in Matthäus 6, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten, wird darauf antworten, wird reagieren. Das ist denkbar, weil er nicht an Raum und Zeit gebunden ist, während wir physikalisch, prinzipiell gebunden sind an den Ort, wo wir gerade sind. Eine Einschränkung gibt es, nicht jeder kann so kommen. Das ist jetzt für manche schwer zu verstehen. Nicht jeder darf sich darauf verlassen, dass er so kommen kann und sich darauf verlassen darf, dass er da ist, sondern nur die, die zu Jesus gehören und deren Vater er ist, der ewige Gott und Vater. Wer ihn aber zum Vater hat, der darf sich darauf verlassen, dass dieser freie Zugang für ihn vorhanden ist, darf sich darauf verlassen, dass er gehört wird, wo immer er sich befindet. In der Stille, in der Einsamkeit, in der Tiefe, in der Finsternis, in der Verlorenheit, wo immer wir sind, wenn wir ihm gehören, dürfen wir uns darauf verlassen, dass er uns hört. Das ist diese Formulierung, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein, Macht, dass er unser Vater geworden ist und jetzt tatsächlich wir in dieser Verbindung stehen. Jetzt haben wir gesagt, Gott ist Geist. Gott ist ewig, Gott ist jenseits aller Schöpfung und dieser Geist entfaltet nun seine göttlichen Gedanken. Wir könnten ganz banal sagen, dieser Geist entfaltet nun seine großen Ideen oder biblisch ausgedrückt seine ewigen Ratschlüsse. Das ist Geist. Sein Geist wirkt seine ewigen Ratschlüsse. Und eine der großen Fragen in der Kirchengeschichte war die Frage, ist das, was Gott da entfaltet, ein Teil seiner selbst? Ein Teil, da gab es Formulierungen wie ein Teil seiner Substanz, seiner eigenen Person, oder ist das schon ein Teil seiner Schöpfung, also dessen, was er geschaffen hat? Ein Riesenproblem in der Theologie, auch dafür mussten manche ihr Leben lassen, weil sie die falsche Antwort gegeben haben. Ist Jesus nun Gott ähnlich oder ist er Gott gleich? Wesensähnlich oder wesensgleich? Ist im Griechischen nur ein kleiner Buchstabe, Homoousios oder Homoiousios, also nur ein Jota-Unterschied ist in diesem Wort, ähnlich oder gleich? Ganz schwere Frage, haben sich viele über Jahrzehnte den Kopf darüber zerbrochen. Die Bibel gibt darauf die Antwort und sagt, der Geist der Schöpfung, das Wesen des Schöpfers, die Weisheit Gottes, ist erstaunlicherweise nicht er selbst, auch kein Geschöpf von ihm, sondern ist von ihm geboren. Die Weisheit ist von ihm geboren. Es ist zu unterscheiden und zugleich identisch. Es ist der Sohn und trotzdem zugleich ist der Sohn derselbe wie der Vater. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Es gibt also eine Unterscheidung und zugleich ist es identisch. Das betont dieses Bibelwort in Sprüche 8 sehr deutlich. Bevor irgendetwas geschaffen wurde, wurde die Weisheit geboren. Die Weisheit ist nicht geschaffen. Die Weisheit ist aus ihm, aus dem Vater hervorgegangen und das nennt die Bibel den Sohn. Hier im Augenblick zunächst die Weisheit. Und jetzt heißt es in Johannes 1, das kennen wir alle, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Also wir merken das in diesem Kreisen um diese Formulierung, dass es ganz, ganz eng zusammengehört, untrennbar miteinander verbunden ist. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Da haben wir es jetzt. Die gesamte Schöpfung, alles was da ist, ist aus diesem und durch dieses Wort gemacht. Ausschließlich durch sein Wort, das sehen wir auch im Schöpfungsbericht, wenn es heißt, und Gott sprach, es werde und es ward. Und siehe, es war sehr gut. Paulus bestätigt das noch einmal in Kolosser 1. Er geht noch ein wenig darüber hinaus, wenn er schreibt, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, das wird heißen vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Immer geht es um den Sohn. Immer geht es um Jesus, den Herrn, um den Christus, um den Messias, um den, dem alles übergeben war. Wir sehen hier aber auch, dass es nicht nur eine ewige Welt Gottes gibt, also die jenseitige Welt und dann noch die diesseitige Welt, also nicht nur eine sichtbare und eine unsichtbare. Wir haben das gelegentlich schon sehr deutlich gesehen, sondern dass es dass es in der geschaffenen Welt noch eine andere geschaffene Welt gibt, die nicht sichtbar ist. Das, was Paulus mit in den Himmeln bezeichnet, dass es also eine Art von Natur gibt, eine geistige Natur, eine geschaffene Natur, die zwar ohne Raum ist, aber nicht ohne Zeit. Diese Mächte und Gewaltigen haben keinen Leib, sie haben keine physikalische Eigenschaft und trotzdem sind sie da. Sie sind an Zeit gebunden, aber nicht an den Raum. Das ist das Geschaffene in den Himmeln. Das ist eine Unterscheidung zu all dem, was sonst noch geschaffen ist in dieser Welt. Wir haben einen Leib. Wir sind an Raum und Zeit gebunden. Der Ewige ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Aber dazwischen gibt es einen Bereich der Schöpfung, das ist an die Zeit gebunden, aber nicht an den Raum gebunden. Und das macht uns viel Mühe, das ist unheimlich, das ist sehr unsympathisch, dass da irgendetwas noch um uns herum geschieht und irgendwas da ist, was wir nicht sehen, was aber als Mächte und Gewaltige bezeichnet wird. Geschaffenes in den Himmeln. Alles Geschaffene hat einen Anfang und ein Ende, also da ist es auch an die Zeit gebunden. Ganz allgemein können wir sagen, da sind die Heerscharen Gottes, die vielen Mächte und Gewaltigen, Myriaden mal Myriaden, heißt es im Neuen Testament, an himmlischen Wesen, die ebenfalls geschaffen sind, die wir normalerweise als Engel beschreiben. Die Bibel aber sehr viel genauer differenziert in diesen Bereichen, nämlich einmal als die himmlischen Heerscharen, die jenseitigen, die nicht sichtbaren Heerscharen, Engel, Boten, man kann sie im weitesten Sinne auch als Geistwesen oder Geister bezeichnen, als Gotteskämpfer, da tauchen manche Namen auf in der Bibel, oder auch als Mächtige und Gewaltige mit ganz unterschiedlichen Qualitäten. Heerscharen Gottes oder als dämonische und finstere Welt des Durcheinanderwerfers. Aber allesamt mit einem geistigen Wesen, mit einer geistigen Natur. Und das bedeutet, wir nehmen diese himmlischen Wesen in aller Regel auch nicht physikalisch wahr. Das heißt, wir sehen die nicht. Wir begegnen die nicht so von Mensch zu irgendeinem Wesen, nicht Auge in Auge, sondern sie wirken hinein in diese Welt auf einer geistigen, können auch sagen, auf einer seelischen Ebene. Und wir nehmen das nicht wahr. Wir wissen das normalerweise nicht. Sie nehmen Einfluss durch geistige, emotionale, seelische Prozesse. Und sie finden ihren Zugang auch zum Menschen auf der geistigen, mentalen, spirituellen, emotionalen Ebene. Da gibt es manche Praktiken, die wir als okkult bezeichnen. Da gibt es den Aberglauben, da gibt es die Beschäftigung mit dämonischen Mächten, wo sich Menschen ganz gezielt darauf einlassen, damit beschäftigen. Da betreten wir einen geistigen Raum, der dann auch Rückwirkungen hat auf unser eigenes Leben. Da ist die Grenze plötzlich fließend. Da stehen wir wirklich in einem Nebel, in dem es dann riskant und gefährlich werden könnte. Deswegen sagt Jesus in Matthäus 10, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Fürchtet euch vor dem, der die Seele und den Geist vergiften kann, das ist jetzt meine Beschreibung, und dann auch den Leib verderben kann. Daher kommt die eigentliche Gefahr. dass wir in einer geistigen Umgebung leben, dass wir ständig umgeben sind von einer unsichtbaren, geistigen, sehr mächtigen Welt. Gerade darum ist diese Unterscheidung so wichtig, dass wir bei all diesen Mächten und Gewaltigen es mit Geschöpfen in den Himmeln zu tun haben. Es sind nur, in Anführungszeichen, Geschöpfe. Aber jenseits von diesen Geschöpfen ist eine Macht, ein Gewaltiger, ein Herr über allem, nämlich die eingeborene, personifizierte Weisheit und das Wort Gottes, der auch geistig, seelisch, emotional, mental in Herz und Sinne unseres Lebens hineinwirkt. Aber unterscheiden müssen wir das. Wir haben es mit dem Wort zu tun. Wir haben es mit dem Geist zu tun. Wir haben es mit der Wahrheit zu tun, mit dem Leben an sich, dass der lebendige Gott und der lebendige Sohn dieses lebendigen Vaters und der Geist, der lebendig macht, in unser Leben hineintritt mit seinem lebendigen Wort. Und jetzt sind wir da, wo wir eigentlich landen müssten, nach diesem Wort, Sprüche 8. Dass die Bibel sagt, alles, was gemacht ist, ist durch das Wort gemacht. Über allem steht das Wort. Alles ist durchdrungen, alles ist geschaffen, alles ist gehalten und getragen von seinem Wort. Und dann heißt es, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dieser eingeborene Sohn ist nicht der Vater, obwohl er identisch ist mit ihm, obwohl er derselbe ist wie der Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater, sagt Jesus. Und trotzdem ist Jesus nicht ein Teil von ihm, sondern Jesus ist eine eigenständige Gestalt. Er ist der Sohn. Nicht nur irgendwie ähnlich, nicht ein Teil von ihm, sondern der Sohn, dem alles übergeben ist. Alles hat der Vater mir übergeben, sagt Jesus. Er ist also kein Knecht, kein Bote, kein Gesandter, auch kein Prophet wie die anderen Propheten. Kein anderer Prophet konnte sagen, dass ihm alles übergeben sei, sondern nur der Sohn, nur der Christus, nur der Messias, der Gesalbte konnte das sagen, dass ihm alles, alles übergeben war. Und dann bekommen wir langsam einen Eindruck davon, wer das eigentlich ist, wenn wir den Namen Jesus aussprechen. Ja, wenn man da nur an die Krippe denkt von Bethlehem, das ist zwar auch schon wichtig und etwas Schönes und Besonderes, aber das Besondere ist ja nicht, dass da ein Kind geboren ist, sondern das Besondere ist, dass er sich so klein gemacht hat, dass er hineingeht, der Ewige, der Sohn des lebendigen Gottes, der ewig ist und der über aller Schöpfung steht, geht jetzt mitten hinein in diese Schöpfung und kommt als ein kleines, neugeborenes Kind in diese Welt hinein. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Das ist das Wort, das Fleisch geworden ist. Das ist die Weisheit, durch die alles, was da ist, gemacht ist. Und zugleich ist er der Herr über alle Schöpfung. Ist der, der uns die Wahrheit sagen kann, auch über die Ewigkeit, auch über den Vater. Ist zugleich der Herr der Heerscharen, also alles, was da in diesem jenseitigen Bereich zu finden ist. Er ist der Jehova oder der Jahwe, dieser Name, der im Judentum niemals ausgesprochen wird. Er begegnet uns in verschiedener Weise, etwa in dem Engel des Herrn. Überall da, wo der Engel des Herrn auftaucht, meistens im Alten, aber gelegentlich auch im Neuen Testament, ist es ja nicht ein Engel vom Herrn. Der deutsche Genitiv ist ein bisschen schwierig. Er ist nicht ein Engel vom Herrn, sondern es ist der Herr selbst in der Gestalt eines Engels, eines eben einer Gestalt. Ja, er kommt in einer Gestalt zu uns, das ist der Engel des Herrn. Er ist die Wolken und die Feuersäule, die Israel voraufging. Er ist der Fels, der Israel nachfolgte. Wo immer wir seinen Namen sehen im Alten Testament, ist er gegenwärtig in unterschiedlicher Weise. Er war immer da, er ist immer da, als Engel des Herrn in unterschiedlichster Weise. Das ist Jesus. Um ihn dreht sich hier alles. Und dann die Frage, wie ist er heute da? Er ist gegenwärtig in der Macht und in der Kraft des Geistes und in der Kraft seines lebendigen Wortes. Und es ist immer dasselbe. Der Vater, der Sohn, der Geist. Im Wort ist er gegenwärtig unter uns. Er war uns noch nie so nah wie seit der Geistausgießung an Pfingsten. Dass er in uns lebendig ist, dass er sich an uns gebunden hat. Wir müssen nicht lange Wege gehen, wir müssen nicht erst einmal suchen, wo wir ihn denn finden. Sondern er hat sich an mein Leben, an mich und an sie gebunden, bei all denen, die mit dem Heiligen Geist versiegelt wurden, als sie gläubig wurden. Da ist Jesus lebendig in uns, mit der ganzen Fülle, mit allem, was zu ihm gehört. Noch deutlicher in der Versammlung der Gemeinde. Darum ist uns die Gemeinde so wichtig. Nicht, weil die Gemeinde so genial ist und jeder Einzelne zu den Besten von allen gehört. Sondern manchmal können wir sagen, wir sind ja die harmlosesten Gestalten. Vielleicht auch manchmal armselig und sonderbar. Aber dass er sich an uns gebunden hat. Und dass er verheißen hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist dieses große Geheimnis der Gemeinde Jesu, wo immer wir uns versammeln in seinem Namen. Und es hieß bei Johannes noch einmal, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wie ist sein Name? Das ist offensichtlich eine ganz wichtige Frage, die an seinen Namen glauben. Ich will noch einmal uns das lesen aus den Versen 30 und 31 aus Kapitel 8, wo es heißt, da war ich als sein Liebling bei ihm, ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. Da sehen wir diese ganz tiefe Verbindung. Dass er in der Liebe zum Vater ist, dass er vor ihm, das ist natürlich sehr, sehr menschlich beschrieben, dass er vor ihm spielte auf dem Erdkreis, dass der Vater seine Freude an ihm hatte, dass da eine ganz tiefe, liebevolle Beziehung besteht zwischen Vater und Sohn, zwischen dem Ewigen und der Weisheit in seinem Sohn. Aber zugleich noch etwas anderes sichtbar wird, nämlich wenn es heißt, und ich hatte meine Lust an den Menschenkindern. Das heißt, dieselbe Liebe, die er zum Vater hat, hat er auch zu den Menschenkindern. Jetzt könnte man auf den Gedanken kommen zu sagen, ja, damals vielleicht, als noch alles gut war. Aber das scheint nicht gemeint zu sein, sondern hier ist eine prinzipielle Liebe zu sehen. Und ich glaube, dass wir sogar einen Schritt weiter gehen dürfen oder müssen und sagen müssten, darum ist er in diese Welt hineingekommen, weil er immer noch Lust hat an den Menschenkindern, weil da immer noch eine tiefe Liebe ist zu den Menschenkindern, zu all denen, die über diese Erde laufen. Nicht nur zwischen den ganz Besonderen und ganz Klugen und ganz Frommen, sondern prinzipiell zu den Menschenkindern, die auf dieser Erde leben. Ich hatte meine Lust an den Menschenkindern. Und wir bekommen dann eine Ahnung, was alles mit diesem Namen Jesus verbunden ist. Wer ist Jesus? Die Jünger, die fragen das einmal in Markus 4, als sie da mit diesem Boot auf dem See unterwegs waren und plötzlich sie merken, da ist nicht nur ihr Lehrer, ihr Meister, ihr Rabbi bei ihnen, sondern da ist der unter ihnen in ihrem Boot, der nur ein Wort sagen muss und der Sturm muss schweigen und die Wellen sind sofort vorbei. Und dann kommt diese Frage, wer ist dieser? Mit wem haben wir es hier zu tun? Und ich bin ganz sicher, schon bei dieser Frage können wir davon ausgehen, eigentlich ahnen sie es fast. Aber das, was sie ahnen, ist so ungeheuerlich, dass sie es nicht aussprechen können. Wer ist dieser? Es bleibt bei der Frage. Aber die Antwort ist natürlich längst da. Das ist der Sohn des lebendigen Gottes, der Ewige, die Weisheit, das Wort, in dem alles geschaffen ist. Und wenn Paulus nachher schreibt in Kolosser 2, ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Warum kämpft er, wofür kämpft er diesen Kampf? Paulus sagt, ich kämpfe diesen Kampf nur dafür, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis, nämlich zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und das merkt nun auch wirklich der Letzte, der allein diese Formulierung liest, dass es hier nicht allein um den neugeborenen Jesus geht, nicht um irgendwelche Vorstellungen, die wir dann von diesem Jesus haben, sondern dass es hier um den Sohn des ewigen Gottes geht, der über aller Schöpfung steht, der immer noch der Herr ist, über allem, was in dieser Schöpfung nur irgendwo sich regt und bewegt. Das ist Jesus, der Sohn, der Christus, der Messias, dem alles übergeben ist, alles, auch alle Gerichte. Alles ist in seiner Hand. Und jetzt ist die Frage, wie nehmen wir ihn denn jetzt auf? Wenn es heißt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wie nehmen wir ihn auf und was genau nehmen wir denn auf in unser Leben von dem, was wir in Jesus haben? Es wäre töricht, wenn wir nur das Allernötigste von ihm nehmen würden. Also das, was gerade unbedingt notwendig ist. Sondern, dass wir den ganzen Namen haben. Dass wir in dem Namen Jesus alles haben, was wir in ihm haben können. Er ist Jesus, das heißt, er ist der, der retten und helfen kann. Das ist uns ja nicht neu, das ist klar. Er ist der Herr, der über allem regiert, das haben wir verstanden. Nichts ist ihm unmöglich. Sein Name ist Erlöser. Er kann erlösen von Bindungen, von denen wir uns selbst nicht erlösen können. Wenn es heißt, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, dann haben wir hier eine Ahnung, was dieser Erlöser in unserem Leben tun kann und vor allem, was er in unserem Leben auch tun will. Er will erlösen. Er will, dass wir frei sind. Er will, dass wir das Alte hinter uns lassen. Dann die ganze Reihe an Aufzählungen, die wir im Johannesevangelium haben. Er ist das Brot, das satt macht. Er ist das Wasser. Er ist die Tür zum Vater. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also wir können das Ganze durchgehen. Er ist der gute Hirte. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist meine Stärke, mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Und zu jedem Begriff könnten wir eine ganze Fülle von Wirkungen Jesu in unserem Leben zusammentragen. Er ist der Erhöhte, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Er heißt ganz schlicht und einfach Jesus. Das ist sein Name. Und ich habe nur einen ganz, ganz winzig kleinen Ausschnitt von dem jetzt genannt, was wir in diesem Namen alles haben. Aber genau darum geht's, dass wir ihn ganz aufnehmen in unser Leben, dass wir nicht zu schnell fertig sind mit ihm, dass wir nicht beim Kreuz stehen bleiben und sagen, jetzt habe ich Vergebung, jetzt ist alles gut. Da würde Paulus sagen und wahrscheinlich auch Jesus würde sagen, jetzt hast du den Anfang gemacht Und jetzt starte in ein neues Leben. Jetzt geh hinein in dieses Leben, was ich dir gegeben habe. Nicht nur das, was wir am allernötigsten brauchen, sondern die ganze Fülle dessen, was wir in Jesus haben. Noch einmal Paulus in Kolosser 2. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Das sind zwei Teile. Ihr habt ihn angenommen, wunderbar. Und jetzt sagt Paulus, jetzt kommt das andere, jetzt lebt auch in ihm. Nehmt das hinein in euer Leben, seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Und seid reichlich dankbar. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Nehmen wir ihn doch auf in unser Leben. Bei aller Schwachheit, bei aller Begrenztheit, bei aller Not, bei allem, was da noch an Unerlöstem ist. Und auch bei allem, was da noch an Berufungen, an Aufgaben für uns bereit liegt, dass wir ihn in der ganzen Fülle, wie er vor uns steht, in unser Leben aufnehmen und er in uns, fast hätte ich gesagt, endlich lebendig werden darf. Nicht, dass ich sagen wollte, ich wäre schon da, aber dass wir dem nachgehen. Jaget ihm nach, streckt euch aus, gebt euch nicht so schnell zufrieden, seid doch nicht so bescheiden, weil er nicht weniger für uns will als die ganze Fülle. Und ich würde fast ganz unvorsichtig sagen, ich kenne so viele, die nur ein Minimum haben, die gerade angefangen haben, die nur eine Ahnung davon haben, eine Spur davon in ihrem Leben entdeckt haben. Nehmen wir ihn doch in der ganzen Fülle auf und geben ihm den Raum, den er in uns, in unseren Herzen, in unseren Sinnen, in unseren Gedanken, in unserem Wesen auch haben will. Wie soll ich dich empfangen, dass er ganz hineinkommen kann, so einfach? Wir beten noch. Herr Jesus, dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken, dass du so ganz hineinkommen willst in unser Leben. Auch wenn das noch sehr geheimnisvoll aussehen mag und wir manches noch nicht verstehen, dürfen wir dir doch unsere Herzen und Sinne, unsere Gedanken, alles, was wir sind, weit öffnen und dich herzlich bitten, komm doch hinein in unser Leben, in unser Wesen, in all das, was unser Leben und unsere Wege ausmacht. Fülle du uns aus, übernimm du die Führung in unserem Leben und nimm alles heraus, was dich hindert und was noch stört, alles, was noch bindet, alles, was nicht hineingehört. Und wir wollen dir herzlich danken, dass wir durch dich überreich beschenkt sein dürfen und das auch zunehmend erfahren, wie du uns von einer Fülle zur anderen führst und wie das Alte, das wir einmal so geliebt haben, immer unbedeutender wird. Danke, Herr Jesus Christus, dass du unter uns bist, dass du um uns bist und dass du gerne hineinkommst in unser Leben und dass du deine Lust hast, auch an uns und an unserem kleinen Leben, dass du mit der ganzen Liebe des Vaters und des Sohnes in unserem Leben gegenwärtig sein willst. Und wir bitten dich herzlich, lass das Wirklichkeit werden in unserem Leben, dass unsere Herzen dir eine Krippe werden. Wir wollen dich darüber ehren, deinen Namen groß machen und dich anbeten. Danke, dass du da bist. Danke, dass du kommst. Amen.